So wollen wir noch einmal beten. Unser Herr und Gott, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast, dass wir lesen dürfen, dass wir verstehen dürfen. Wir bitten dich, erleuchte unsere Herzen und unsere Sinne, dass wir das, was wir hören, in rechter Weise aufnehmen und daraus lernen. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns segnest in diesem Gottesdienst. Alle die, die dich kennen und an dich glauben. Aber Herr, wir bitten dich auch um deine Gnade für all die, die dich noch nicht kennen und dein Wort noch nicht verstanden haben. Lass diesen Tag ein Tag sein der Gnade. Amen. Wir haben gerade in diesem passenden Lied gesungen, dass auf unseren Lebenspfade das Wort Gottes unsere Herzen zum Himmel lenkt. Und tatsächlich, das Wort Gottes, die Bibel, sie ist ein Trost in Bedrängnis, eine Warnung in der Versuchung, ein Lehrer in der Unsicherheit. In ihr finden wir all diese sicheren und gewissen Versprechen Gottes, die uns Hoffnung und Freude bringen und uns in diesem Leben lenken und weisen und führen hin zum Himmelreich. Sie ruft uns auf zur Liebe und zum Glauben, zur Zuversicht. Die Bibel, das Wort Gottes, ist unser Maßstab für alle Prinzipien und für alle Lehren des Glaubens und des Lebens. Hier spricht Gott zu uns. Durch dieses Wort spricht der lebendige Gott zu uns. Und hier finden wir Nahrung für unsere Seelen. Das, was wir nötig haben, um geistlich am Leben zu bleiben. Aber wie ist es eigentlich mit den Menschen, die Gott nicht kennen, die sein Wort nicht glauben? Was haben sie von Gott? Was wissen sie von Gott? Was empfangen sie von Gott? Und wie sollten wir eigentlich mit diesen Menschen umgehen, wenn wir Christen sind? Und wir haben Ungläubige in der Familie. Wir arbeiten zusammen mit Ungläubigen auf der Arbeit. Wir haben Gemeinschaft, wir haben Kontakt mit solchen, die Christus nicht kennen. Wie sollen wir ihnen begegnen? Wie sollen wir von ihnen denken? In der Theologie gibt es den Begriff der allgemeinen Gnade. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, allgemeine Gnade. Das hört sich ein bisschen merkwürdig an, denn es meint nicht, dass Gott alle Menschen rettet. Es ist nicht die allgemeine Gnade der Rettung oder die Allversöhnung. Aber doch eine Bezeichnung für das, was Gott in seinem Wort offenbart. Nämlich, dass Gott in einem gewissen Maß gnädig und gütig, freundlich und barmherzig ist gegenüber der gesamten Schöpfung. Nicht nur gegenüber den Christen, nicht nur gegenüber seiner Gemeinde, nicht nur gegenüber denen, die seinem Wort glauben. Sondern in einem gewissen Maß erleben alle Menschen auf der ganzen Welt eine Gnade aus Gottes Hand. Eine allgemeine Gnade. Ich gebe euch mal ein paar Bibelstellen. Psalm 145, Vers 9. Der Herr ist gut gegen alle. Sein Erbarmen ist über alle seine Werke. Oder in der Feldrede in Lukas 6, Vers 35. Da sagt Jesus, er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Paulus, er ist in einer griechischen Stadt in Lystra und da denken sie, Paulus ist Hermes und Barnabas ist Zeus, also sie sind völlig in diesen heidnischen Religionen. Und Paulus sagt in Apostelgeschichte 14, Vers 16, Gott, er ließ in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen in ihren eigenen Wegen gehen, obwohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Gott ist gut gegenüber allen seinen Werken, selbst gegenüber denen, die ihn spotten, die in anderen Religionen in einem ganz gottlosen Lebenswandel stehen. Sie erfahren dennoch etwas Gutes aus der Hand Gottes. Und einen besonders interessanten Beleg für diese allgemeine Gnade finden wir in unserem heutigen Bibeltext zur Predigt. Wir gehen gerade in einer Serie, in einer Predigtserie durch das erste Buch Mose. Und heute kommen wir zu 1. Mose Kapitel 9 und hier lesen wir die ersten 7 Verse. 1. Mose Kapitel 9, die Verse 1 bis 7. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Und Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln des Himmels. Mit allem, was sich auf dem Erdboden regt, mit allen Fischen des Meeres, sind sie in eure Hände gegeben. Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein. Wie das grüne Kraut gebe ich es euch alles. Nur Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut sollt ihr nicht essen. Jedoch euer eigenes Blut werde ich einfordern, von jedem Tier werde ich es einfordern. Und von der Hand des Menschen, von der Hand eines jeden, nämlich seines Bruders, werde ich die Seele des Menschen einfordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Ihr nun seid fruchtbar und vermehrt euch, wimmelt auf der Erde und vermehrt euch auf ihr. Gott ist gut gegenüber dieser Schöpfung. Und in diesem Abschnitt befinden wir uns an einer Stelle, wo deutlich ist, Gott ist gut gegenüber der gefallenen Schöpfung. Gott ist gut gegenüber einer abgefallenen Menschheit. Er tut der Welt Gutes. Die Sintflut ist gerade vorbei, aber auch nach der Sintflut, da gibt Gott das Urteil, dass der Mensch böse ist. Und dennoch verspricht er, dass die Menschen nicht noch einmal so direkt und unmittelbar vernichtet werden. Er sie nicht noch einmal so strafen wird, dass die ganze Menschheit umkommt und die ganze Naturordnung zerstört wird, wie es bei der großen Flut war. Er verspricht die Boshaftigkeit, die verdorbene und abgefallene Menschheit zu ertragen, zu tolerieren, bis zu dem Tag, den Gott zum letzten Gericht bestimmt hat. Bis zu dem Tag. Aber bis dahin richtet Gott nicht unmittelbar nach dem Verdienst. Und das ist die eine Seite seiner allgemeinen Gnade. Er haut nicht sofort dazwischen. Aber in unserem Text geht es noch weiter. Er wartet nicht bloß mit der Strafe, was schon eine Gnade ist, sondern er gibt auch noch Gutes hinzu. Und das nicht bloß, um am Ende noch mehr Gründe zu haben, hart mit den Menschen ins Gericht zu gehen. Ja, Gott weiß, wer verdammt wird. Gott weiß, wer in die Hölle kommt. Aber dennoch ist er freundlich gegenüber allen und gütig und voller Erbarmen über alle seine Werke, weil er freundlich, gut und barmherzig ist. Weil er Freude hat, weil er Gefallen hat an dem Guten. Nun, worin besteht die allgemeine Gnade gegenüber der gefallenen Welt? Was schenkt Gott der ganzen Menschheit seit Noah und seinen Söhnen? Nicht nur den Gläubigen, sondern eben auch den Gottlosen. Und in unserem Text finden wir erstens die Gnade des Familiensegens. Unter diesem Titel Gnade in einer gefallenen Welt finden wir als erstes Gnade des Familiensegens. Wir lesen hier in Vers 1, und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Und in Vers 7 wird es nochmal wiederholt, ihr nun seid fruchtbar und vermehrt euch, wimmelt auf der Erde und vermehrt euch auf ihr. Dieser Segensspruch ist eine Wiederholung des Segens aus dem Paradies. Erinnert ihr euch? Als Gott die Welt geschaffen hat, als alles noch gut, ja sehr gut war, da, noch bevor die Menschen in Sünde von Gott abgefallen sind, da lesen wir über Gottes gute Schöpfung und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Zunächst einmal bedeutet es die Gnade, dass nicht nur die Generation der Kinder Noahs am Leben bleibt, nach der Sintflut, nachdem die ganze Menschheit ausgerottet wurde, außer dieser einen Familie. Nein, Gott verspricht, die ganze Erde soll wieder bevölkert werden. Die Söhne Noahs sollen wiederum Söhne bekommen und Töchter bekommen. Und die Söhne und Töchter, die Enkel von Noah, auch sie sollen wieder Kinder bekommen. Und die ganze Erde soll wieder bevölkert werden. Über viele Generationen hinweg. Dieser Planet soll wieder gefüllt werden mit Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen sind. Ja, selbst das Bild Gottes ist nicht ausgelöscht. Obwohl die Sünde es so verunstaltet, so verzerrt hat, ist es dennoch eine Gnade, dieser Planet soll gefüllt werden mit Menschen, die im Bild Gottes geschaffen sind. Und trotz der Bosheit des Menschen, trotz dessen, dass er böse ist von Jugend auf, wie Gott auch nach der Flut schon urteilte, schenkt Gott der Menschheit die Gnade, dass sie fortbestehen darf, sich vermehren kann, sich ausbreiten kann. Und das nicht nur in irgendeiner kleinen Nische oder in irgendeiner unterirdischen Höhle, sondern auf der gesamten Erde. Kein Flecken, kein Bereich der Erde ist ausgenommen. Es ist alles dem Menschen gegeben. Nicht nur die Gläubigen und nicht nur die Frommen, diejenigen, die Gott kennen dürfen, leben und sich ausbreiten, sondern alle Menschen. Und das ist Gnade Gottes. Gnade Gottes. Die ganze Menschheit hat Anteil an einem Segen. Das muss man sich mal vorstellen. Die ganze Menschheit, die ganze abgefallene Menschheit hat Anteil an einem Segen, der noch vor dem Sündenfall zurückreicht. Ein paradiesischer Segen. Gott segnete die Menschen und sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Gott freut sich über Kinder. Und wir sollten es auch tun. Es ist ein Segen Gottes. Es gehört zum allgemeinen Segen Gottes über diese Menschheit, dass Kinder geboren werden dürfen. Leben ist Gnade Gottes. Aber damit verbunden ist auch die Institution der Ehe und der Familie. Auch nach dem Sündenfall ist es nicht so, dass die Menschen irgendwo am Strand ein Loch buddeln, ein paar Eier reinlegen, alles wieder zuscharren und nach einem Jahr, wie bei Schildkröten, kommen dann kleine Babys hervor und können ganz selbstständig und ohne Familie und ohne Mutter und Vater am Leben bleiben. Nein, Vermehrung, Kinder, es bedeutet, hier ist involviert Ehe und Familie. Mit der Fortpflanzung verbunden ist diese gnädige Institution der Ehe und der Geborgenheit der Familie. Die Ehe ist das Fundament einer Familie und die Familie das Fundament einer Gesellschaft. Es gehört zur Ausbreitung der Menschheit auf diesem ganzen Planeten, dass die Menschen den Segen erleben dürfen von Familie. Und ohne den Schutzraum der Ehe würden die menschlichen Beziehungen vor allem durch die natürlichen Begierden und die Triebe gelenkt werden. Aber die Verbindung der Ehe hilft, die Sehnsüchte und Leidenschaften in einem heilsamen Rahmen zu halten. Eine gesunde und eine stabile Gesellschaft beruht auf dem, was Gott in seiner Gnade durch die Ehe und die Familie geschenkt hat. Das ist eine bleibende, allgemeine Gnade in dieser Welt. Ehe und Familie ist gut und wir wollen es fördern und uns daran erfreuen. Überall auf der Welt. In der Ehe wird die gegenseitige Ergänzung als Mann und Frau gelebt, wie es in 1. Mose angezeigt wird. Als Mann und Frau schuf er sie und dann segnete er sie und sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Das verantwortungsvolle Miteinander und Füreinanderleben wird auf dieser ganzen Welt in Familien bezeugt, wo Mann und Frau in diesem Bund der Ehe eintreten. Eine Gesellschaft, wir Menschen, wir sind keine Herdentiere. Ja, wo die Kinder irgendwo so zwischen in einer Gruppe wie einfach so dabei sind und jeder mal so ein bisschen für sie sorgt, sondern die Familie ist die Keimzelle. Es bildet den Schutzraum, wo Kinder aufwachsen können, wo sie Versorgung erhalten, auch emotionalen Halt. Und das ist notwendig. Und sogar die unterschiedliche Stellung von Mann und Frau gehört zu der allgemeinen Gnade des Familiensegens. Als die Überlebenden aus der Arche treten, da heißt es, da ging Noah hinaus und seine Söhne und seine Frauen und die Frauen seiner Söhne mit ihm. Hier ist eine Bezugsverbindung gemeint. Noah und seine Frau, Noahs Söhne und ihre Frauen. Und auch in dem Text heute, da spricht Gott zu Noah und zu seinen Söhnen, seid fruchtbar und mehret euch. Die unterschiedliche Stellung von Mann und Frau in der Ehe ist kein Fluch. Es ist kein Fluch. Es gehört zum Segen Gottes. Es gehört zu der Gnade Gottes. Es wird oft falsch dargestellt. Es geht nicht um Wertunterschied. Es geht nicht darum, dass die Männer mehr wert seien als die Frauen. Es geht darum, dass Gott eine Ordnung geschaffen hat, die gut ist für uns. Die Ordnung der Ehe, der Familie, mit den unterschiedlichen Verantwortungen und Verpflichtungen, da wo sie angenommen wird, ist es ein unverdienter, aber ein allgemeiner und gnädiger Segen Gottes in dieser gefallenen Welt. Aber dieser Tage wird kaum etwas so angegriffen in der Gesellschaft wie der Segen von Ehe und Familie. Durch Ablehnung oder Umdeutung der Ehe. Vor 2 Tagen wurde im Bundestag lang über die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt diskutiert. Der Begriff Ehe wird umgedeutet, wird ausgehöhlt. Soziale und politische Wertschätzung von Familien wird immer weniger. Die ganze Gesellschaft wird immer kinderunfreundlicher. Und Jahrzehntausenden werden Kinder im Mutterleib ermordet, weil sie nicht als Segen, sondern als Hindernis, als Last, als Fluch angesehen werden. Und das ist sehr, sehr traurig und das ist sehr betrübend. Denn Gott ist gütig und gnädig und selbst in dieser gefallenen Welt. Und der Familiensegen gehört zu den kostbarsten Dingen, die diese gefallene Welt erleben darf aus der Hand Gottes. Doch die Verdorbenheit des Menschen, sie weist nicht nur Gott ab, sondern selbst all das Gute, was von ihm kommt, gegenüber einer gottlosen und abgefallenen Welt. Sie weist sogar das Gute ab, was Gott seit der Sintflut, trotz der Bosheit des Menschen, segensreich schenkt. Wir finden aber noch eine zweite Gnade, die Gnade der Speisevielfalt. Die Gnade der Speisevielfalt. In Vers 2 heißt es, und die Furcht und der Schrecken vor euch sei auf allem Getier der Erde und auf allem Gevögel des Himmels, alles, was sich auf der Erdboden regt und alle Fische des Meeres, in eure Hände sind sie gegeben. Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein, wie das grüne Kraut, gebe ich es euch alles. Das ist erstaunlich, oder? Alles. Alles Getier, alle Vögel, alle Tiere, alle Fische, sie sind alle dem Menschen in die Hand gegeben. Gott gibt dem Menschen eine verblüffende Speisevielfalt. Im Garten Eden, ihr erinnert euch, da durfte der Mensch von allen Bäumen des Gartens essen, außer einem, dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Es war die Fülle, es war reiche Nahrung. Gott gibt in Fülle. Doch selbst nach dem Abfall des Menschen von Gott, selbst nachdem der Mensch Gottes Feind geworden ist, muss der Mensch sich nicht nur von irgendwelchen Körnern ernähren. Nein, Gott gibt in Fülle zur Nahrung selbst dem von Gott abgefallenen Menschen. Gott gibt. Es ist nicht so, dass der Mensch sich in eigener Leistung, in eigenem Verstand, in eigener Kraft all das genommen hat. Gott gibt. Und auch wenn die Feldarbeit härter und schwerer geworden ist, durch die Verfluchung des Ackerbodens, Gott sorgt für Nahrung. Nicht nur alles Gemüse und die Früchte dienen zur Speise, Gott erlaubt den Menschen, Tiere zu töten und zu essen. Und er gibt sogar noch eine Hilfe dazu. Er gibt den Menschen die ganze Tierwelt in seine Hand. Und er legt eine angeborene, instinktive Furcht vor dem Menschen in die Tiere. Dass die Tiere wissen, dass die Menschen über ihnen sind. Dass die Menschen ihre Herren sind. Dass sie geschaffen wurden, auch zum Nutzen der Menschen. Der Mensch soll sich die Tierwelt untertan machen und er darf das Fleisch essen. Das ist bemerkenswert. Es ist wirklich bemerkenswert. Gott gibt dem Menschen das Recht, Leben zu nehmen. Vermutlich haben die Menschen nicht erst hier angefangen, Fleisch zu essen, aber in der Arche über ein Jahr lang lebten Noah und seine Familie wohl vegetarisch. Doch Gott gibt hier ein offizielles Recht, ja eine gnädige Gabe, dass die Menschen die Tiere essen dürfen, um Kraft und Nährstoffe zu gewinnen. Das war eine gnädige Versorgung Gottes. Gott ergibt hier einen reichhaltigen Speiseplan. Die Nahrungsvielfalt des Menschen ist ein Hinweis auf die Güte Gottes. Jedes Mal, wenn du dich morgens oder mittags oder abends hinsetzt und du siehst unterschiedliche Farben auf deinem Teller, du siehst unterschiedliche Aufstriche auf deinem Brot, du siehst unterschiedliche Beilagen und du siehst Fleisch auf deinem Teller, was macht es mit dir? Es soll dich hier auf diesen Text hinweisen. Gott gibt in Fülle. Darum beten wir vor dem Essen und sagen Gott Dank, denn Gott gibt in Fülle. Die Nahrungsvielfalt des Menschen ist ein Hinweis auf die Güte Gottes. Paulus schreibt in 1. Timotheus 6, dass wir auf Gott hoffen sollen, nicht auf den Reichtum, sondern wir sollen auf Gott hoffen, der uns alles reichlich darreicht, zum Genuss. Ist das nicht eine wunderbare Wahrheit? Gott reicht uns reichlich dar, damit wir genießen sollen. Die Speisevielfalt, sie zeugt davon, dass Gott es gut mit uns meint. Wir sollen uns daran erfreuen, an dem, was Gott gibt, an der Fülle, die Gott gibt. Deswegen ist eine Selbst auferlegte asketisches Leben, wo man verbietet, irgendwelche Speisen zu essen und so. Und man hält sich für besonders fromm, wenn man nur trocken Brot isst. Es ist ein Spott gegenüber Gott. Denn Gott hat gesagt, ich gebe reichlich Speise, damit ihr mir dankt. Es soll genossen werden. Aber es gibt eine Einschränkung. Nur das Fleisch mit seiner Seele, seinem Blute, sollt ihr nicht essen. Diese Aussage gibt uns drei Hinweise, wovon wir zwei hier nennen und den dritten dann im letzten Punkt. Das Blut gilt als Sitz des Lebens, als Sitz der Seele. Zum einen bedeutet es, dass die Tiere nicht lebendig gegessen werden sollen. Also diese Ausnahme, nur das Fleisch mit seiner Seele, seinem Blute sollt ihr nicht essen. Es bedeutet, man soll nicht so grausam mit den Tieren umgehen, dass man es lebendig verzehrt. Es gibt solche grausamen Bräuche bis heute. Es gibt Nobelrestaurants in manchen asiatischen Ländern. Da werden lebendige Affen verzehrt. Und es wird als besondere Delikatesse angesehen. Lebendige Tiere sollen nicht verspeist werden, sondern nur Tiere, deren Leben schon gewichen ist, wo das Leben, die Seele schon fort ist. Dieser Satz spricht also gegen eine unnötige Grausamkeit. Ja, auch bei der Schlachtung von Tieren, was auch in Deutschland und in Europa bei dieser Massentierhaltung ein Thema ist. Der Mensch soll nicht unnötig grausam mit den Tieren umgehen, wenn er schon das Privileg hat, sie verzehren zu dürfen. Nicht in seinem Blut. Gott gibt die Tiere als Nahrung, aber nicht, um achtlos und grausam mit ihnen umzugehen. Und wir erfahren gerade eine wachsende Aufmerksamkeit, ein wachsendes Bewusstsein, dass wir Menschen eigentlich diese Verantwortung haben. Manchmal wird es übertrieben, aber dennoch ist es richtig zu schauen. Wir wollen nicht unnötig grausam mit den Tieren umgehen. Es ist ein Privileg, eine Gnade Gottes, dass wir Fleisch essen dürfen. Ein anderer Grund, der hier eventuell mitschwingt, ist, dass heidnische Bräuche verboten sind. Das Blut galt als Sitz der Seele und darum haben über Jahrtausende hinweg immer wieder Menschen Tiere erstickt. Und zwar mit dem Gedanken, ihrer Meinung nach, dass dann die Seele im Körper bleibt, selbst wenn das Tier stirbt. Und dann haben sie das Blut getrunken und damit sie an der Kraft der Seele von diesem Tier Anteil haben. Eine zutiefst heidnische, barbarische Haltung. Und das ist vermutlich auch, was in Apostelgeschichte 15, in diesem Apostelkonzil gemeint ist. Wenn man nicht das Blut von Ersticktem essen soll. Es geht wahrscheinlich um Götzendienst hier. Eine Warnung vor Götzendienst, vor diesem völlig heidnischen Ansichten und Praktiken. Und darum sollten die Juden die Tiere ganz ausbluten lassen und das Blut nicht trinken. Mit dieser Einschränkung soll aber der Genuss von Fleisch dankbar von Gott empfangen werden. Es gibt keine biblische Grundlage, eine vegetarische oder vegane Ernährung zu fordern. Es kann eine persönliche Entscheidung sein, eine individuelle Präferenz sein, kein Fleisch zu essen. Es gibt auch gute Gründe, warum man persönlich dazu kommen kann. Aber die Bibel, es gibt keine biblische Grundlage dafür, den Verzicht auf Fleisch zu fordern. Es ist keine Sünde, Fleisch zu essen. Nein, vielmehr ist es eine Gnade Gottes. Die Bibel beschreibt es als eine Gnade, eine gütige Gnade Gottes gegenüber allen Menschen, dass wir Fleisch essen dürfen, weil Gott, dem alles Fleisch gehört, es in die Hand der Menschen gegeben hat. Gott toleriert nicht nur grimmig, dass der Mensch sich an der Fleischtheke bedient, sondern es ist etwas, was er in seiner allgemeinen Gnade den Menschen gegeben hat, zur dankbaren Annahme, zur freundlichen Versorgung, zur Stärkung und zur Gesundheit. Es ist ein Hinweis auf die Güte Gottes. Und auf der menschlichen Seite wird diese Gnade in mehrfacher Hinsicht bekämpft. Diejenigen, die meinen, man sei nur ein guter Mensch, wenn man auf alle tierischen Produkte verzichtet. Eine Form von Selbstgerechtigkeit, von einer selbsterdachten Moral. Es spottet letztendlich Gott und seine Weisheit und ist undankbar gegenüber seiner Gnade. Auf der anderen Seite gibt es die wirtschaftliche Ungerechtigkeit. Ja, damit unser Teller die exotischsten Delikatessen aufweisen kann, müssen andere Tag ein, Tag aus nur Hirsebrei essen. Natürlich gibt es eine Ungerechtigkeit in dieser Welt. Es gibt menschenverschuldete Ungerechtigkeit im Umgang mit den guten Ressourcen, die Gott gibt. Und es gibt auch eine menschenverschuldete Grausamkeit mit den Tieren. Der Mensch sieht Tiere nicht als Gabe Gottes, das freundlich in des Menschen Hand gegeben wurde, sondern als reinen Profit. Einfach nur, um in Völlerei, nur in Sicht auf die eigene Begierde so viel zu bekommen und so günstig und billig zu bekommen, wie es nur geht. Und auf nichts, weder auf Dankbarkeit gegenüber Gott, noch auf das Wohl von Tieren wird in irgendeiner Weise geachtet. Das ist ein Armutszeugnis unserer Gesellschaft. Diese Unmoral ist ein Armutszeugnis unserer Gesellschaft. Und doch bleibt Speisevielfalt, gerade auch die Gabe von Fleisch, ist eine allgemeine Gnade Gottes in dieser Welt. In dieser gefallenen Welt. Und Gott erlaubt allen Menschen, Fleisch zu essen. Und drittens, die Gnade des Strafrechts. In Vers 5 lesen wir, und wahrlich euer Blut, nach euren Seelen werde ich fordern, von jedem Tiere werde ich es fordern und von der Hand des Menschen, von der Hand eines jeden seines Bruders werde ich die Seele des Menschen fordern. Wer Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden, denn im Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Hier finden wir eine weitere allgemeine Gnade, die von Gott kommt für die Menschheit, die abgefallen ist, für diese Welt. Nämlich die Gnade des Rechtssystems. Einer offiziellen und gesetzlichen Regierung, einer Obrigkeit oder einer Herrschaft, die ein gewisses Maß an Gerechtigkeit und an Frieden und an Sicherheit gewährleisten soll. Das Menschenleben und die Menschenwürde hat einen besonderen Wert. Sie hat einen hohen Wert. Ja, den höchsten Wert. Wir haben gerade 70-jähriges Jubiläum des Grundgesetzes, des deutschen Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Es geht zurück auf diese Gnade Gottes. Dass Gott gesagt hat, das Leben eines Menschen ist höchst kostbar. Und es muss verteidigt werden. Es muss geschützt werden. Nicht nur von denen, die an Gott glauben und Gott ehren. Nein, allgemeine Gnade. Die Tatsache, dass Gott nicht jedes Unrecht unmittelbar straft und in jeder Generation erneut eine Sintflut schickt, wie es nötig wäre, es bedeutet nicht, dass diese Welt ohne Gerechtigkeit, ohne Sicherheit, ohne Ordnung bleiben muss. Gott schenkt eine Hilfe zur Erhaltung der Gesellschaft, zur Erhaltung der Menschheit, eine Eingrenzung der menschlichen Sünde durch die staatliche Regierung. In dem Bibeltext wird hier die größte Schuld behandelt, der Mord an einem Menschen. Da, wo das Blut eines Menschen vergossen wird. Und Gott überlässt diese Welt nicht einfach dem Gesetz des Stärkeren. Ja, wer am meisten Kraft hat, der soll sich halt durchsetzen. Der überlebt, der halt alle anderen, all seine Feinde erschlagen kann? Nee, das ist nicht das System, das Gott hier aufrichtet. Selbst in dieser gottlosen und von Gott abgefallenen Welt schenkt Gott die Gnade eines Rechtssystems. Eine Form, die die größte Gewalt und den höchsten Ausbruch schrankenlosen Mordens und Raubens und Ungerechtigkeit eingrenzen soll, indem Gott Regeln gibt. Als erstes, ein Mensch ist kein Tier. Das Haustier eines Königs ist nicht mehr wert als der niedrigste Sklave. Er gibt hier eine klare Ordnung. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das Leben eines Menschen ist höchst wertvoll. Der Tod eines Menschen ist auch eine andere Kategorie als der Tod eines Tieres. Durch die Theorie der Evolution wird diese Moral bei uns völlig verdreht. Und es gibt welche, die wollen den Tieren mehr Rechte geben als den Menschen. Sind eher bereit, Menschen zu töten, als Tiere zu töten. Aber Gott sagt, ein Tier, das einen Menschen tötet, muss getötet werden. Aber nicht ein Mensch, der ein Tier tötet. Gott macht einen Unterschied. Das Leben eines Menschen ist höchst wertvoll. Vor ziemlich genau einem Jahr, tötete der Hund Chico in Hannover seinen Besitzer und dessen Mutter. Und er wurde unter größtem Protest und Klagen einiger Tierschützer eingeschläfert. Aber ja, selbst Jesus sagt, Gott sorgt sich um die kleinsten Vögel. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, aber seid ihr nicht viel mehr wert? Gott richtet einen Wert der Menschheit auf. Das Leben eines Menschen ist höchst wertvoll. Und Gott gibt die Regel, dass der Tod eines Menschen bestraft werden muss, sowohl bei tierischen Tätern, wie bei Chico, es ist richtig und gerecht, dass selbst da, wo Tiere kein Sündenempfinden haben, dass hier bestraft wird. Aber zweitens, auch gegen Menschen. Von der Hand des Menschen, von der Hand eines jeden seines Bruders, werde ich die Seele des Menschen fordern, sagt Gott. Es gibt hier einen wunderbaren Hinweis darauf, übrigens, dass alle Menschen Brüder sind. Von der Hand eines Menschen, eines jeden seines Bruders. Die Affen und Hunde gehören nicht zur Familie der Menschheit. Es ist nicht diese Evolution, dass aus irgendwelchen Tieren irgendwann menschenähnliche bis hin zu den modernen Menschen Kreaturen geschaffen wurden und alle irgendwie eine Familie sind. Nee. Aber jeder Mensch, egal aus welchem Land er kommt, egal welche Hautfarbe er hat, egal welche Haarfarbe er hat, egal ob Mann oder Frau, wir sind Geschwister. Denn wir sind alle im Bild Gottes geschaffen. Als Mann und Frau schuf er sie. Im Bilde Gottes schuf er den Menschen. Wir sind alle Brüder. Wir sind alle Geschwister. Und deswegen ist das Leben jedes Menschen höchst wertvoll. Das besagt Gott hier. Nicht nur das Leben der Gläubigen. Das Leben eines jeden Menschen gilt es zu verteidigen, zu schützen. Und jedes Menschenleben ist gleich viel wert. Und jeder Mord an einem Menschen ist eine Schuld, von der Gott sagt, dass er sie richten wird. Aber wie richtet Gott, wenn er doch zuvor gesagt hat, dass er nicht immer mehr sofort richten wird, wie in der Sintflut? Und es ist doch so, nicht jeder Mörder wird gefasst, nicht jeder Verbrecher wird bestraft. Nicht jeder, der einen anderen umschlägt, wird sofort vom Blitz getroffen und liegt daneben. Aber Gott sagt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden. Das ist der erste Hinweis auf eine staatliche Macht, auf eine staatliche Ordnung. Gott schenkt einen Teil seiner Gerechtigkeit und seiner Strafe durch die Institution der weltlichen Regierung. Zivilgesetze sind keine Erfindung von aufgeklärten Menschen oder philosophierenden Griechen. Es gründet auf die gnädige Ordnung Gottes. Und darum schreibt Paulus in Römer 13, Vers 1, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen, denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Natürlich gibt es korrupte und böse Politiker und Regierungen. Gestern wurde der Vizekanzler Österreichs ertappt, wie er in größter Unmoral sein Amt bereit war zu missbrauchen. Diktatoren und machtbesessene Egomanen auf der ganzen Welt, sie schaden mehr einer Gesellschaft, dass sie das Gute fördern. Und doch ist es eine absolut notwendige und gnädige Gabe, dass Gott uns Menschen die Form der Machtbefugnis eines Staates, einer Regierung, einer Herrschaft geschenkt hat. Dadurch, allein dadurch ist die Welt keine Anarchie, wo jeder einen anderen umbringt, skrupellos. Sondern durch die Furcht vor der Strafe des Gesetzes werden Sünden eingegrenzt. Dadurch werden Leben erhalten. Eine Ordnung bewahrt, Frieden gesichert. Selbst in dieser gottlosen und gewaltsamen Welt. Das ist eine allgemeine Gnade Gottes. Durch die Sünde und die verdorbenen Gesinnungen wird die Politik natürlich auch immer mehr missbraucht. Die Grenzen zwischen Gut und Böse, nicht nur im Privaten, sondern auch im Gesellschaftlichen, werden immer mehr verwischt, wie wir gelesen haben in Jesaja. Licht wird Finsternis genannt und Finsternis Licht. Das Süße wird bitter genannt und das Bittere süß. Moralische Verdrehungen finden auch auf politischer Ebene statt. Das schlimmste Los eines Volkes ist eine ungerechte und eine verdorbene Regierung. Und wir erleben auch in unserer Zeit, dass selbst das Strafrecht immer mehr verwandelt wird in eine Art therapeutisches Programm, wo viel weniger Schuld und Strafe vor Augen steht, als irgendwie Krankheit und Sozialisation. Wo man kaum noch davon sprechen will, dass jemand eine Strafe abbüßen muss, sondern nur, wo es eine Hilfe sein soll, bessere Lebensformen oder bessere Umgangsformen zu lernen. Und vieles wird entschuldigt mit der Vergangenheit, mit dem Unrecht, das demjenigen geschehen ist. Und da ist natürlich überall etwas Wahres dran. Aber wir brauchen die Einsicht, dass Schuld in unserem Leben ist und dass Schuld und Sünde Strafe verdient. Und die Obrigkeit und der Staat soll das in einem guten Rahmen fördern und gewährleisten, dass wir das Gefühl haben, ja, es gibt Schuld, die wird gestraft zum Guten, zum Erhalt einer Gesellschaft, zur Ordnung, zum Schutz, auch zum Vorbild, zur Abschreckung. Die Einführung der Regierung ist eine unverdiente Gnade Gottes zum Wohl und zum Guten der Menschheit. Und darum sollen wir auch für die Obrigkeit beten. Sie ist Gottes Dienerin zum Guten. Und nun viertens und letztens, die Gnade der Alltagspredigt. Die Gnade der Alltagspredigt. All diese Dinge sind gewöhnliche, alltägliche Gnaden, aber doch auch scheinbar ungeistlich. Ja, es sind diese ganz praktischen Dinge, die Gott gewährt, selbst ohne die Erkenntnis Gottes, selbst ohne Glauben. Es sind Segnungen, die auch die Gottlosen, die Ungläubigen erfahren und empfangen zu ihrem Guten, zu ihrem Wohl. Sie können es genießen, sie können sich daran erfreuen. An dem Familiensegen, an der Nahrung, an einem Rechtssystem. Und wir sollten das Wohl der Menschen, das Gute der Menschen suchen und fördern und uns mit daran erfreuen. Auch diejenigen, die nicht an Gott glauben. Wir wollen sie ermutigen, die Gnade der Ehe und der Familie zu erfahren. Liebe, Verantwortung und Verbindlichkeit als etwas Gutes in diesem Leben anzusehen und zu erkennen. Denn wir wissen, das ist etwas Gutes von Gott. Und es dient auch den Menschen zum Guten. Und wir wollen beitragen, dass sie versorgt sind und nicht hungern müssen. Denn die Speisevielfalt ist eine Gnade Gottes für alle Menschen. Diese Erde ist den Menschen gegeben, sowohl das Kraut als auch alles Fleisch. Und wir wollen uns erfreuen und dafür einsetzen, dass jeder Mensch Rechtsanspruch hat. Dass der Wert und die Würde jedes Menschen, unabhängig von Herkunft oder Stand, Sicherheit und Schutz vor Gewalt erfährt. Das ist alles etwas Gutes, was Gott gnädig den Menschen gibt. Das gehört zu der allgemeinen Gnade Gottes und als Gläubige fordert es uns heraus, freundlich und barmherzig, liebevoll und hilfsbereit mit den ungläubigen Arbeitskollegen und den Nachbarn umzugehen. Ja, für ihr Wohl und für ihr Recht und für ihr Gutes mit einzustehen. Es ist nicht die Haltung Gottes zu sagen, die sollen froh sein, dass ich sie noch nicht niedergestreckt habe. Der kleinste Komfort, der kleinste Luxus ist schon zu viel für sie. Sollen sie doch vegetieren wie irgendwelche Schweine im Stall. Das ist nicht die Haltung Gottes, obwohl er ja das Recht dazu hätte. Nein, Gott sagt nicht, alles Gute ist an den Gottlosen verschwendet. Hab bloß keinen Umgang mit ihnen. Solange sie nicht glauben, tut ihnen nichts Gutes. Das ist nicht die Haltung Gottes. Und das ist auch nicht die Praxis Gottes. Nein, Jesus sagt, liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegenüber den Undankbaren und Bösen. Seht ihr, genauso wie Gott mit den Ungläubigen umgeht, so werden wir aufgefordert, in Liebe und Barmherzigkeit und Erbarmen mit den Menschen umzugehen. Und sie nicht fühlen zu lassen, solange du nicht glaubst, bist du ein Mensch zweiter Klasse. Solange du nicht glaubst, habe ich keinen Umgang mit dir. Solange du nicht Christus angehörst, wirst du von mir nichts Gutes erfahren. Das ist nicht die Haltung Gottes. Doch in all dem Guten, woran wir sie auch erinnern können, in all dem Guten, was Gott in seiner allgemeinen Gnade gibt, steckt auch eine Predigt. Darin steckt eine Predigt. Und auch das gehört zur allgemeinen Gnade. Alles Gute in dieser Welt weist auf Gott hin, auf seine Gnade hin. Letztendlich vor allem auf die Gnade in Jesus Christus. Nachkommenschaft, Ehe, die gerechte Todesstrafe und das Blut. Sie zeugen alle von dem besonderen, von der besonderen und rettenden Gnade Gottes in Christus. Die größte allgemeine Gnade ist der Hinweis auf die rettende und besondere Gnade. Nachkommenschaft. Die Tatsache, dass die Sintflut nicht das letzte Kapitel der Menschheitsgeschichte war, sie ist begründet in einem Versprechen Gottes direkt nach dem Sündenfall. Gott hat einen Nachkommen der Menschen versprochen, der dem Fluch der Sünde und des Teufels ein Ende machen wird, der die Menschen wieder mit Gott versöhnt. Und seitdem ist jedes Kind ein Hinweis auf diese kostbare Verheißung Gottes. Martin Luther sagte, wenn du ein Kind siehst, begegnest du Gott auf frischer Tat. Letztendlich weist jedes Kind und jedes neue Leben auf den hin, der das Leben gibt und Mensch wurde, um sein Leben zu geben für eine gefallene Welt. Jedes Kind ist eine Predigt der Menschwerdung Gottes in Christus. Denn jedes Kind, das geboren wird, es wird nur geboren aufgrund der Verheißung Gottes, dass er die Menschheit nicht auslöschen wird, sondern einen Nachkommen schenken wird, der den Fluch ein Ende bereiten wird und Segen hervorbringen wird. Jedes Kind ist eine Erinnerung daran, dass Gott Leben schenkt. Jede Geburt ist eine Predigt, dass Gott durch alle Schmerzen und den Fluch dieser gefallenen Welt hindurch dennoch neues Leben durch den Glauben an Jesus Christus schenkt. Und die Ehe. Das Ganze durch die Verbindung der Liebe. Durch diese Verbindung von Treue und Verantwortung, die Jesus eingegangen ist, als er seine Gemeinde als Braut angenommen hat. Eines der schönsten Bilder, das die Bibel beschreibt. Für die Verbindung zwischen Christus und den Gläubigen ist die einer Ehe. Jesus wählte seine Gemeinde zu seiner Braut. Die Ehe, die scheint so weltfremd zu sein. Ist euch schon mal aufgefallen? Sie passt so überhaupt nicht in diese Welt. Und es gibt nichts Vergleichbares, wo Menschen, die doch eigentlich nichts zusammen gemeinsam haben, sich verbinden und enger zusammen sind als alles andere. Und warum ist sie so weltfremd? Weil sie aus dem Paradies herrührt und weil sie zum Himmelreich hinweist. Ja, die Ehe ist etwas, was nicht zu dieser Welt gehört. Und darum ist die Ehe eine Predigt von der aufopferungsvollen Liebe Christi gegenüber den Menschen. Jeder, der verheiratet ist, weiß, was es das Selbstaufopferung zur Liebe gehört. Christus hat in aufopferungsvoller Liebe sich den Menschen zugewandt, die er zur Gnade bestimmt hat, dass sie ihm gehören sollen. Die Ehe ist ein Hinweis auf Christus und seine Gemeinde, schreibt auch Paulus in Epheser 5. Und die Todesstrafe, das Rechtssystem, das Strafrecht, das Gesetzsystem und die Regierung ist eine tägliche Predigt, dass Sünde Strafe verdient. Dass es einen Gerechtigkeitsmaßstab geben muss, damit Leben erhalten bleiben kann. Im Psalm 82 werden die Richter Götter genannt, weil ihr Amt auf den hinweist, der gerecht richtet. Aber vor dem Gericht ist Gott in Christus Mensch geworden, um selbst die gerechte Strafe für unsere Sünden auf sich zu nehmen. Jesus starb am Kreuz. Er erlitt die gesetzliche Todesstrafe für unsere Vergehen. Sünde muss gesühnt werden. Schuld muss bezahlt werden. Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. Und darum ist jedes Gesetz und jede Verfassung und jede vollbrachte Strafe ein Hinweis auf den Mann von Golgatha. Alles Recht dieser Welt weist nicht auf die Griechen und weist nicht auf die Aufklärung und nicht auf irgendwelche Bürgerversammlungen. Es weist auf Gott und es weist auf den Höhepunkt des Gerichts. Es weist auf das Kreuz von Golgatha. Denn alles Rechtsempfinden und alle Rechtsordnung, sie ist in Gott begründet. Denn er ist gerecht. Und in Christus haben wir einen Stellvertreter gefunden, der für uns an unserer Stelle die gerechte Todesstrafe erlitten hat, die wir verdient hätten. Ja, nicht nur der physische Mord an einem anderen Menschen verdient die Todesstrafe. Das ist nur die höchste Form. Jede Sünde verdient die Todesstrafe, sagt die Bibel. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und auch selbst die Speisevielfalt, dieses Blut, das nicht verzehrt werden sollte, es ist eine Predigt durch die ganze Menschheitsgeschichte. Das Blut ist die Quelle und das Symbol des Lebens. Und bis auf Christus hin sollten die Menschen das Blut gänzlich absondern, beiseite legen, um daran erinnert zu werden, dass sie nur ernährt und am Leben bleiben können, wenn ein anderer sein Leben hingegeben hat für sie. Indem die Menschen das Blut ausfließen lassen sollten aus den Tieren, wurden sie daran erinnert, hier stirbt gerade ein Lebewesen für mich. Das Leben entweicht, dargestellt durch das Blut, damit ich leben kann. Heutzutage erkennt man kaum noch, dass die Fischstäbchen und die Frikadellen mal zu einem lebendigen Tier gehörten. Und das gehört auch zu einer gewissen Dekadenz, aber auch zu einer gewissen Flucht vor dieser Realität, vor dieser Predigt. Viele Menschen wollen nicht daran erinnert werden, dass das, was sie zu sich nehmen, mal Augen hatte, mal lebendig war. Und doch, es ist eine wichtige Predigt für uns. Es ist eine wichtige Predigt. Gott lehrt uns Menschen, dass all unser Leben darin besteht, dass Leben für uns gegeben wird. Ich kann sogar sagen, pflanzliches und tierisches Leben. Wir leben nur durch das Opfer von Leben. Und nicht nur physisch, sondern völlig und vollständig betrifft es das Leben, das Jesus Christus hingegeben hat, damit wir vollständig leben können. Damit wir leben können in Gemeinschaft mit Gott. Sein Blut wurde vergossen am Kreuz von Golgatha, damit wir leben können. Und in seinem Blut ist er in den himmlischen Tempel aufgefahren, um die völlige und ein für allemal gültige, ewige Vergebung für uns vor dem Vater zu erwirken. Die allgemeine Gnade predigt also die Geburt, den Tod, die Auferstehung und die Himmelfahrt Jesu Christi. All das Gute, was alle Menschen von Gott empfangen, es ist eine Predigt des Evangeliums. Es ist eine Predigt von Christus. In Zeichen und in Symbolen. Aber diese Zeichen und diese Symbole, sie reichen nicht aus, diese Alltagspredigt, um Glauben zu wecken. Wie sollen sie glauben, wenn sie nicht hören? Wie sollen sie hören, wenn ihnen nicht gepredigt wird? Ja, zur allgemeinen Gnade Gottes braucht diese Welt das Wort Gottes, das Evangelium, gepredigt, bezeugt von uns Christen. Lasst uns diese allgemeine Gnade Gottes gebrauchen. Es ist ein guter Ansatzpunkt, um mit den Menschen zu sprechen über das, was sie Gutes erfahren und worauf es hinweist. Es ist ein guter Ansatzpunkt, um ganz besonders und speziell von Christus zu predigen, von Christus zu zeugen, denen, die ihn nicht kennen und nicht an ihn glauben. Und wir wollen Söhne des Höchsten sein, dass wir allen falschen Stolz, falsche Undankbarkeit, falsche Überheblichkeit beiseite stellen und uns gütig und gnädig den Menschen zuwenden und ihnen von der Güte und der Gnade Gottes berichten. Dazu helfe uns Gott. Amen. Lass uns beten. Unser Herr und Gott, wir loben dich für deine Gnade, die so reichhaltig ist, die bis an die Enden der Erde reicht. Herr, wir können nicht erfassen, wie du all den Spott tagtäglich, all die Sünde, die sich auftürmt bis in den Himmel, wie du es erdulden kannst, ohne dreinzuschlagen, ohne dem Ganzen ein Ende zu machen, wie du doch völlig das Recht hättest und kein Mensch würde überleben. Und doch, Herr, wir müssen noch mehr staunen, dass du sogar Gutes tust, denen, die gegen dich spotten. Dass du so viel Gnade und so viel Segen und so viel Gutes schenkst, Leben erhältst und Herzen erfreust und versorgst. Und Herr, wir sind beschämt, weil wir viel zu oft schlecht und falsch denken. Aber wir wollen auf dich schauen, Herr, auf deine Güte und auf deine Barmherzigkeit und uns darin unterweisen lassen. Und Herr, auch beschämt gestehen, all deine Gnade uns gegenüber ist so unverdient. Und all diese Freuden und Gnaden, die wir für so selbstverständlich halten, dass wir essen und trinken dürfen, dass wir Gemeinschaft erleben dürfen, dass wir Ordnung und Sicherheit genießen dürfen. Vor allem hier in Deutschland, mehr noch als in vielen anderen Ländern. Vergib uns, Herr, unsere Undankbarkeit. Vergib uns, Herr, unser unbarmherziges Verhalten gegenüber unseren Mitmenschen, unseren falschen Ruhm, unser falsches Brüsten. Demütige uns, Herr. Aber hilf uns, dass wir solche sind, die als deine Söhne und Töchter erkannt werden, indem wir gnädig und gütig sind, barmherzig gegenüber jedermann, sanftmütig. Aber vor allem, Herr, nimm nicht das Wort des Evangeliums aus unserem Mund, sondern schenk uns Gelegenheit und Möglichkeiten, dieser gefallenen Welt, die bereits so viel Gutes aus deiner Hand empfängt, das Beste nicht vorzuenthalten, ja das Wesentliche nicht vorzuenthalten, dass alles Gute auf Christus weist. Dass du gestorben bist am Kreuz von Golgatha. Dass du dein Leben hingegeben hast, damit Sünder gerechtfertigt werden können und ewiges Leben empfangen und das Himmelreich. O Herr, schenke uns Liebe zu den Menschen, auf dass dein Name geehrt wird und dein Segen ausgebreitet wird. Und alle Enden der Erde sich zu dir wenden. Amen.